Deshalb nehmt euch gegenseitig an, wie auch Christus euch angenommen hat, damit Gott geehrt wird.
So, schön euch zu sehen. Guten Morgen. Wir befinden uns nach wie vor in der Predigtreihe Eine Kultur der Gnade. Und ich darf heute mit euch über eins meiner Herzensthemen reden, nämlich wie wir eine heilige und annehmende Kirche sein können. Und ich glaube, das ist eine der schwierigsten Sachen, die man so als Kirche sich vornehmen kann. Wenn man nämlich mal mehrere Ortskirchen kennengelernt hat, dann merkt man, die meisten Kirchen sind in dem einen Punkt besser als in dem anderen. Und viele Kirchen verlieren aus dem Blick, wie schön und herrlich die Kombination aus beiden ist. Und dann wird die Kirche immer darunter leiden. Und Gottes Plan für Kirche wird diese Kirche nur eingeschränkt leben können. Beides ist Gott wichtig und die Praxis scheint sehr schwer zu sein, da beides gut zu leben. Und es ist, wie so oft in Gottes Wort, es gibt Aufforderungen zu zwei scheinbar schwierig zu vereinenden Gegensätzen. Und deswegen gibt es heute zwei Texte, jeweils ein Text, der die scheinbaren Gegensätze fordert und groß macht. Deswegen mal heute zwei Texte zur Grundlage der Predigt. Bevor wir da richtig reingehen, möchte ich euch an eine Sache erinnern oder euch erklären, nämlich die Frage, worum geht es bei Kirche? Und wir sehen es auch gleich in den Texten. Kirche soll Gottes Charakter abbilden. Das ist echt verrückt und mutig von Gott, dass er sich vornimmt, er der perfekte Charakter, der Gut und Böse definiert, der sagt, eine Gemeinschaft von Menschen soll zeigen, wie ich bin. Im Neuen Testament gibt es das Bild dafür, dass wir der Körper von Jesus sein sollen. Das ist mutig von ihm, finde ich. Und es geht dabei darum, dass Gott die Ehre bekommt. Wenn ihr im Kino sitzt, ich weiß, ein paar von euch waren, glaube ich, gestern da, und ihr so ein bisschen länger guckt, der Film ist vorbei, ihr bleibt sitzen, dann kommen die Credits. Da läuft so ein Text von oben nach unten und wahrscheinlich hat euch der Film gefallen, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall merkt ihr, wer dafür verantwortlich ist, was ihr da jetzt die ganze Zeit gesehen habt. Das sind die Credits. Wer bekommt die Credits vom Film? Und Gott hat sich Kirche so vorgestellt, dass er die Credits für die Kirche bekommt. Wie am Ende des Films. Und hier in unseren beiden Texten geht es letztlich auch um unser Verhalten, aber vor allen Dingen um Gott. Im 1. Petrus-Text, da steht Gott als der, an dem wir uns orientieren sollen. Seid heilig, wie er heilig ist, damit wir ihn abbilden. Und im Römertext geht es darum, dass wir ihn abbilden, wie er uns angenommen hat, damit er Ehre bekommt. Darum geht es ihm, um die Credits. Unser Verhalten ist also für das Bild wichtig, das wir und andere von Gott bekommen. Das mal als Einordnung von den Texten. Ich habe drei Punkte mitgebracht für euch heute. Der erste Punkt ist heilig, der zweite ist annehmend, der dritte ist heilig und annehmend. Ich finde, kann man sich ganz gut merken. Ich sage es nochmal, der erste heilig, der zweite annehmend und der dritte heilig und annehmend. Also, Punkt 1, heilig. Unser Text ist geschrieben an Christen in der heutigen Türkei und sie waren in der Gefahr für ihren Glauben an Gott, der damals als Nischensekte galt und die etablierten Religionen extrem in Frage stellte, verfolgt zu werden. Das bedeutete für sie Risiko für Besitz, Leib und auch Leben. Und jetzt schreibt Petrus, einer der engsten Freunde von Jesus, an sie, um sie zu ermutigen. Was schreibt er? Vor unserem Text, er grüßt sie zuerst, dann folgt ein Loblied auf Gott und was der in ihrem Leben bereits gemacht hat. Und er will sie ermutigen, aber das macht er nicht, indem er die Gefahren relativiert, in der sie sind, sondern zeigt ihnen, was gleichzeitig noch wahr ist neben der Gefahr und wie genial das ist. Was Gott ihnen schenkt, sagt er kurz davor, hätten gern die Engel. Sie hätten gerne das, was alle Christen haben, Einsicht in die gute Nachricht. Der gesamte Brief ist ein Brief, der Hoffnung macht. Hoffnung für Christen in Drucksituationen. Und jetzt hat Petrus mit ihnen gemeinsam auf Gott geschaut und dann hilft er ihnen zu sehen, was das konkret bedeutet. Und er sagt zum Beispiel, Vers 15 und 16, euer ganzes Tun soll ausgerichtet sein an dem heiligen Gott, der euch berufen hat. In den Heiligen Schriften heißt es ja, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Bevor wir weitergehen, erstmal kurz klären, was bedeutet denn dieses Wort heilig? Gott ist heilig. Das heißt, er ist vollkommen, er ist rein, er ist perfekt und damit ganz anders als wir. In der katholischen Kirche gibt es Heilige was erwarten wir, wenn wir so jemandem begegnen würden oder von dem hören? Dass er moralisch gut ist. Ja, das ist ein Aspekt, aber es ist gleichzeitig noch viel mehr Heiligkeit. Gott ist absolut gut. So gut, dass bei ihm nichts Schlechtes sein kann. So gut und rein, dass nicht mal was Schlechtes nah ran kann. Vielleicht kann man sich das so vorstellen wie die Sonne. Ein riesiges Ding, krass, heiß und alles, was sich ihm nähert, ja, wird in Mitleidenschaft gezogen, muss in seiner Nähe verbrennen. Das Gute bei Gott ist so gut, dass es alles Böse zerstört, das sich ihm nähert. Und weil Gott heilig ist, wir nicht komplett gut, er uns aber bei sich haben will, muss er uns heilig machen. Das ist der einzige Weg, dass wir bei Gott sein können. Das heißt, alles Schlechte an uns muss in seiner Nähe verbrennen. Und die Bibel bezeugt, das ist in Jesus passiert. Jesus als Heiliger ist auf diese Erde gekommen, der Einzige, der wirklich dieses Leben gelebt hat, wie wir es hätten leben sollen. Und er nimmt all das Böse am Kreuz auf sich, stellvertretend für uns, und es verbrennt. Er stirbt am Kreuz, damit wir in Gottes Nähe kommen können. Gottes Heiligkeit steckt uns in Jesus an. Und wenn wir Christen sind, dann haben wir einen Status bekommen, den Status heilig zu sein, dadurch, dass Jesus am Kreuz uns heilig gemacht hat. Das heißt, alles Böse an uns ist für Gott gestorben. Die Sonne hat es weggebrannt. Wir haben diesen Status. Wenn ihr jetzt noch mal reinguckt in den Text, dann steht da, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wie eine Aufforderung, die man irgendwie umsetzen könnte. Und das macht folgendermaßen Sinn. Die Leser des Briefes damals und heute, also auch wir leben nicht in Übereinstimmung mit unserem Status. Wir bleiben das aus Gottes Sicht, leben aber irgendwie unauthentisch. Wir sind heilig, aber wir leben nicht so. Wir leben Gutes und Schlechtes aus. Und Gott will, dass wir Gutes ausstrahlen. Er bekommt ja die Credits für unseren Film. Er will, dass der Film ein gutes Licht auf ihn wirft. Er will einen guten Film. Und eigentlich wollen wir ja auch einen guten Film. Ich liebe konkrete Dinge und Petrus ist hier sehr konkret. Er fordert zu ein paar Dingen auf, damit wir mehr in Übereinstimmung mit diesem Status leben, damit der Film immer besser wird. Also ein paar Tipps. Die könnte ich jetzt länger erklären, es würde mir viel Spaß machen, aber wir haben gleich noch ein paar andere Punkte, die wir uns angucken. Der erste Tipp oder die erste Aufforderung ist, mach dich bereit, nimm es dir vor, heilig zu sein, heilig zu leben. Vers 13 ist hier bei uns übersetzt, darum seid wach und haltet euch bereit. Das ist sehr gut übertragen. Was da eigentlich im Griechischen steht, ist was ganz anderes, was uns schwerfällt zu verstehen. Da steht, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Das ist ein bisschen besonders. Jetzt muss man sich in die Kleidergewohnheiten der Zeit damals hineinversetzen. Stellt euch vor, ihr habt so ein bodenlanges Gewand an und ihr geht jetzt den ganzen Tag. Das baumelt euch die ganze Zeit an den Schienbeinen rum. Oder ihr wollt irgendwie arbeiten, müsst euch dafür ständig bücken und wieder aufstehen. Das stört. Jetzt haben die damals einen Trick gehabt, damit umzugehen. Und zwar haben die das Gewand hochgebunden. Also entweder haben die das so hochgehalten und dann Gürtel drum. Oder der Gürtel war schon da, dann haben die das so durch den Gürtel durchgezogen. Dann baumelte der das halt nicht auf Fußhöhe, sondern ein bisschen weiter oben. Das ist das, wozu er sie auffordert. Also richtet eure Kleidung so ein, dass ihr laufen oder arbeiten könnt. Aber nicht nur eure Kleidung, sondern eigentlich sagt er hier eure Gesinnung, das heißt das Wollen, die Gedanken, das, worauf ihr euch ausrichtet. Also die Übertragung, nehmt euch das vor, macht euch bereit, bereitet euch vor, dafür heilig zu sein. Die zweite Aufforderung, die er hat, bleibt nüchtern. Für uns heute könnte das bedeuten, uns nicht benebeln, nicht berauschen. Wir brauchen einen klaren Kopf, eine Fokussiertheit auf die Heiligkeit als Ziel. Vielleicht gibt es in deinem Leben Dinge, die dich leicht benebeln oder wo du die Tendenz hast, da hinzugreifen, um dich abzulenken. Ich weiß auf jeden Fall, was es bei mir ist. Gibt es so Dinge, die euch im Weg sind, wenn ihr euch auf Gottes Gnade konzentrieren wollt oder sollt? Was lenkt dich ab? Was behindert dich? Und ich finde, die Tipps werden immer besser. Jetzt kommt folgender Tipp, der dritte. Setze deine Hoffnung im Heiligerwerden auf Gottes Gnade. Er schreibt wörtlich, setzt eure Hoffnung auf die Gnade, die Gott euch schenken wird, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint. Gottes Gnade ist all seine gute Zuwendung zu uns, alles Gute, was er uns schenkt. Und das auch, obwohl wir das in dieser Umfassenheit nicht verdient haben. Das ist Gnade. Und jetzt hat Gott schon in der Vergangenheit Gnade an uns erwiesen, auch an unseren Eltern oder an Leuten, die schon davor gelebt haben. Er hat zum Beispiel Jesus auf diese Erde geschickt und dieses Heiligkeitsproblem für uns gelöst. Das ist Gottes Gnade in der Vergangenheit. Jetzt gibt es aber Gottes Gnade nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch die in der Gegenwart. Jetzt ist es Gottes Geschenk, dass wir ihn kennen dürfen, dass wir hier sein dürfen, dass es hier eine Kirche gibt, dass wir diese Lieder singen können, dass Gottes Heiliger Geist in uns ist. Das ist Gottes gegenwärtige Gnade. Und ihr merkt schon, was jetzt kommt. Jetzt gibt es Vergangenheit, Gegenwart und es gibt auch die Gnade der Zukunft. Das ist das, was Gott schon für uns vorbereitet hat, was wir so im Lauf unseres Lebens aufsammeln an Geschenken Gottes, in die wir reingehen, die wir nehmen, die gut für uns sind. Und hierauf legt er den Fokus auf die Gnade der Zukunft, die zukünftige Gnade. Er sagt, hofft auf den Zeitpunkt, an dem Jesus wiederkommt und in seiner Herrlichkeit erscheint. Das ist die Vorstellung, Jesus ist bereits auf dieser Erde gewesen als Retter in dieser Rolle. Und er wird wiederkommen als Richter. Und das bedeutet Gerechtigkeit. So viele unserer politischen und persönlichen Handlungen sind getrieben nach dem unendlichen Wunsch nach Gerechtigkeit. Wir haben diese Sehnsucht und sie ist gut. Und dann, an diesem Tag, an dem Jesus wiederkommt, wird sie erfüllt sein. Jesus kommt als Richter. Er ist aber bereits als Retter gekommen. Deswegen ist es Grund zur Hoffnung. Wenn er als Richter kommt, wird die Hoffnung auf die Gerechtigkeit gestillt werden. Diese Welt wird eine gerechte sein, endlich. Strafen und Konsequenzen werden stattfinden. Aber durch unsere Familiengehörigkeit, Zugehörigkeit zu Gott, weil wir seine Kinder sind, ist das eine frohe Nachricht für uns. Jesus tritt seine Herrschaft an, das Böse wird endgültig besiegt, Friede wird kommen und wir dürfen bei Gott sein, ohne dass wir ewig getrennt von ihm leben müssen. Der vierte Tipp, den Petrus gibt, er sagt, entkräftet euer falsches Wollen. Vers 14, lebt als gehorsame Kinder Gottes und nicht mehr nach euren selbstsüchtigen Wünschen wie damals, als ihr die Wahrheit noch nicht kanntet. Selbstsüchtige Wünsche, könnte man auch sagen, Begierde oder ein falsches Wollen. Eine Begierde oder ist ein Verlangen, das von Gott wegführt und das zu schlechten Taten führt. Aber es fängt im Herzen und bei meinen Motivationen an. Was könnte sowas sein, falsches Wollen? Zum Beispiel Recht haben wollen. Im Herz könnte mein Selbstbild sein, ich habe die richtigen Ansichten, ich habe Recht, ich bin richtig. Und das könnte dann dazu führen, in meinem Handeln, dass ich oft andere verbessere, dass ich heftiger als angemessen darum kämpfe, wer Recht hat, oder dass ich Andersdenkende bemitleide oder verachte. Oder vielleicht habe ich in meinem Herzen die übersteigerte Sehnsucht nach Harmonie, die dafür sorgt, dass Probleme nicht angesprochen werden. Dann ist das ein falsches Wollen. Oder Neid. Oder Geiz. Oder so vieles. Und der Fokus auf Gottes Gnade, das ist der Tipp vorher, verändert hier alles. Seine Gnade erinnert dich daran, dass du nichts verdient hast. Doch nicht nur das, sie konfrontiert dich auch mit der Wahrheit, dass Gott dich in herrlicher Weise liebt, dass er barmherzig und freundlich ist, dass er uns mit Dingen überhaupt, die wir uns überhäuft, die wir uns nie hätten verdienen können. Gnade erinnert uns auch daran, dass Gott weise ist und sich nie in der Adresse irrt. Er gibt jedem von uns exakt das, von dem er weiß, dass wir es benötigen. Und der Schlüssel zu heiligem Verhalten, worum es Petrus hier geht, ist es, aus der Gnade zu leben. Durch die klare Fokussiertheit auf die kommende Gnade. Dann weiß ich, ich komme nicht zu kurz und das entkräftet mein schädliches Wollen. Wenn ich weiß, ich bin versorgt, dann ist mein Wollen, mein Wünschen, meine Sehnsucht gestillt. Und das befreit uns, gehorsame Kinder unseres liebenden Vaters im Himmel zu sein, die nicht alles besser wissen als Gott, die Gott vertrauen und dadurch das Leben leben, so gut, wie er es sich gedacht hat. Soweit mal Gedanken zum ersten Text. Jetzt gibt es eine Herausforderung, wenn man sich ausstreckt nach Heiligkeit. Eine Gemeinschaft von Christen, die enorm viel Freude daran hat, nach Heiligkeit zu streben und Gott möglichst gut zu verkörpern, ist wunderschön und steht in einer Gefahr. Nämlich Heiligkeit von ihrem Sinn zu lösen und das als Selbstzweck zu leben. Wenn eine Gemeinschaft ihren Schwerpunkt hauptsächlich darauf legt, rein zu sein, dann leidet schnell die Liebe, die ja auch zu Gottes Charakter gehört. Wenn zum Wunsch nach Heiligkeit nicht auch der Wunsch gehört, einander und andere Menschen mit ihren Fehlern anzunehmen, wie Jesus uns angenommen hat, dann wird eine Gemeinschaft schnell gesetzlich. Gesetzlichkeit oder Religiosität spricht von Wahrheit ohne Gnade, indem wir der Wahrheit gehorsam sein müssen, um erlöst zu werden. Eine Gemeinschaft, deren Kultur davon geprägt ist, wird viel zum Beispiel auf das sichtbare Leben gucken, weil es einfacher zu korrigieren scheint als die Motivation dahinter. Es wird viele Appelle geben und die eigene Willenskraft werden als die hilfreichsten Kräfte zur Veränderung angesehen. Die Sehnsucht danach, ohne Fehler zu sein, lässt mich entweder mehr oder mehr die Augen vor meinen Fehlern verschließen oder ich sehe die ganz, ganz deutlich und aufgrund deren werde ich immer schamvoller und zurückgezogener leben. Wer Gottes Maßstab dann nicht genügt, muss mit Ablehnung statt mit Unterstützung rechnen. Von daher ist Scham ein häufiges Gefühl, aber wenig thematisiert. Wo Veränderung nicht schnell genug passiert, wird unter Umständen ungesund Druck ausgeübt. Und das sind all unsere menschlichen Versuche, um eine heilige Gemeinschaft zu sein. Das ist aber so unglaublich weit weg von wirklicher Heiligkeit. So ist Gott nämlich nicht. Gottes Gnade ist der Schlüssel zu einem heiligen Leben. Er bewirkt das Gute in uns und gibt uns, was wir dafür brauchen. Einsicht, Demut, Motivation ist anzugehen, Kraft ist durchzuhalten und einen hoffnungsvollen Ausblick für unser Leben. Punkt 2, annehmt. Heiligkeit, nämlich sein wie Gott, beinhaltet so zu lieben wie Gott. Es beinhaltet das, es gehört zusammen. Schauen wir uns an, wie Gott liebt. Ich habe nur einen Vers ausgesucht aus der Fülle von Gottes Art zu lieben, nämlich nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre. Wo falsch verstandene Heiligkeit sich kalt und trennend anfühlt, ausschließend, exklusiv, wo kalter Perfektionismus herrscht, wenn man den Maßstab nicht erreicht, wenn man sich minderwertig fühlt, da ist Akzeptanz doch wohltuend, warm und inklusiv. Und doch ist unsere Art von Akzeptanz, von Annahme oft anders als die von Jesus. Was die Art von Jesus charakterisiert, uns anzunehmen, ist das Wort trotzdem. Wir sehen uns so sehr nach vollständiger Annahme, die alle meine Entscheidungen feiert, solange ich niemandem schade, aber Gottes Vorstellungen von einem heiligen Leben unterscheiden sich von unseren. Die Definition, es ist gut, solange es niemandem schadet, deckt nicht Gottes Definition ab. Gott hat die höchsten moralischen Standards, die es gibt. Niemand bekommt hier auch nur annähernd gute Noten. Das heißt, das Hindernis, zu Gott zu kommen, ist hoch. Aber Gottes Liebe ist stärker. Seine Liebe gilt uns trotzdem. Sie liebt uns über dieses Hindernis hinweg. Aber weil es ein Hindernis ist, muss es beseitigt werden. Und ich habe es schon gesagt, Jesus verbrennt am Kreuz in der Nähe Gottes, weil er unsere Bosheit auf sich genommen hat. Das ist die christliche Liebe und Annahme, die klar sieht, was falsch ist und trotzdem liebt. Die Schuld und Böses nicht relativieren muss, um zu lieben. Dieser Punkt ist recht kurz, weil die erste Predigt in dieser Reihe schon wir dazu gehabt haben. Ole hat über Matthäus 9 gepredigt. Dort gibt es einen miesen Kerl und Jesus verbringt mit dem und seinen Freunden viel Zeit. Und Leute, die moralisch anspruchsvoll leben, kritisieren das Verhalten von Jesus und sagen, wie kannst du mit denen Zeit verbringen? Das sind schlechte Leute. Und Jesus sagt, ja, ich verbringe Zeit mit denen. Ich bin nämlich nicht gekommen für die, die perfekt sind, sondern für alle anderen. Und er meint damit sowohl die Leute, mit denen er bereits Zeit verbracht hat, als auch die Leute, die ihn kritisieren. Ein Zitat aus der Predigt von Ole. Jesus hasst Sünde, aber genau deshalb hat er Gemeinschaft mit Sündern. Er will sie zur Umkehr rufen. Er will, dass sie wieder in diese intakte Beziehung mit Gott kommen. Jesus grenzt sich nicht von Leuten ab, die nicht so leben, wie Gott es will. Er sieht sie als Kranke, aber er hat Gemeinschaft mit ihnen. Auch wir sollen uns nicht abgrenzen, sondern Gemeinschaft mit anderen haben, die nicht nach den Standards leben, die wir für gut und Gott gegeben halten. Und ich glaube, das ist die schwierigste Form von Annahme, die ich kenne. Einfacher und gängiger ist eine verharmlosende Annahme, wo ich die Fehler des anderen nicht wahrnehmen will, verharmlose meine eigenen Fehler. Das ist Annahme leicht. Aber das ist nicht Gottes Art von Annahme und von Liebe. Wenn eine Gemeinschaft ihren Schwerpunkt hauptsächlich darauf legt, annehmend zu sein, dann schafft sie Raum für manches Böse, weil es nicht als solches erkannt wird oder weil sie keinen guten Weg hat, damit umzugehen oder es ignoriert, solange sie kann. Es gibt also zwei scheinbar einfache, aber jeweils einseitige Wege. Die Religiosität oder Gesetzlichkeit, sie hat ihre Stärke im Fokus auf möglichste Reinheit und der Relativismus ist darin stark, möglichst inklusiv und harmonisch zu sein, aber beide blenden Teile von Gottes Willen aus. Es gibt aber einen dritten Weg, den Weg von Jesus, und auf dem soll Kirche unterwegs sein, in dieser Kultur der Gnade. Punkt 3. Heilig und annehmend. Macht mal kurz bei einem Gedankenexperiment mit. Stellt euch vor, wir wandern als Gruppe und gehen einen wirklichen Weg gemeinsam. Und zwar ist das der dritte Gottesweg und wir begegnen unterschiedlichen Menschen unterwegs. Szenen, die manche sind ein bisschen schneller, manche sind langsamer, es wechselt so ein bisschen die Szenerie und auch die Natur um uns rum. Wir laufen. Da sehen wir Leute, die sind im mittleren Alter und haben in ihrem Leben schon einige Entscheidungen getroffen, die sie bereuen. Und das Leben ist dadurch kompliziert geworden, geformt und sie gehen damit weiter. Sie wissen darum, bereuen es, aber das führt nicht zu sehr, dass sie langsamer oder demotivierter gehen. Sie schämen sich nicht mehr, weil sie wissen, welche Fehler sie gemacht haben. Sie gehen aufrecht und helfen anderen, diese Fehler zu vermeiden. Dann begegnen wir anderen Leuten. Da sind auch ein paar mit uns auf dem Weg, die schaffen es nicht so zu leben, wie sie eigentlich wollen. Ein paar erzählen das anderen und das steckt an. Steckt an, offen ins Gespräch zu kommen darüber. Immer mehr Leute benennen die Bereiche, wo es ihnen schwerfällt, wie Gott zu leben. Und wieder ein paar tun sich zusammen, um sich darin gegenseitig zu stärken. Auf dem Weg begegnen wir vielen Leuten und viele wissen von den Herausforderungen der anderen. Aber das drückt sie nicht nieder. Sie reden auch nicht ständig miteinander darüber, aber sie sind viel im Gespräch mit Gott. Sie bitten ihn zu helfen, zapfen seine übernatürliche, heilende und verändernde Kraft an. Sie bitten ihn um Rat, wie sie einander stärken können, bitten ihn, dass er sie stärkt und reinigt und hilft, diesen Weg zu gehen. Und immer wieder begegnen wir auch Leuten, die sich gegenseitig bitten, hilf mir, mich zu sehen, wie ich wirklich bin. Und gleichzeitig laufen auch andere darum, die skeptisch und verletzt aussehen und vielleicht später die Kraft erst davon erleben werden. Fast alle, denen wir begegnen, sind aber verletzt von harter, ungerechter und verletzender Kritik. Und beim Zuschauen erleben wir, wie diese Wunden ab und zu wieder aufgerissen werden. Wir erleben aber auch, wie einiges davon heilt und neues Vertrauen wächst. Wir erleben, wie der Wunsch Gottes Menschen vorzustellen und Menschen nicht weiter zu verletzen, dazu führt, dass Leute Gottes Licht in ihre dunklen Herzen lassen, die dunklen Bereiche des Herzens, aus Motivation, Gott und Menschen zu lieben. Wir erleben auf dem Weg, wie hilfreiche Korrektur auf dem Weg mit Gott als Ausdruck von Freundschaft und Liebe gemeint und verstanden wird. Wir erleben, wie die angefeuert und ermutigt werden, die gerade auf dem richtigen Weg unterwegs sind, und wie die darauf hingewiesen werden, die den Weg aus dem Blick verlieren. Und wir erleben, wie wir selbst vom Weg abkommen und andere uns helfen, wieder zurückzufinden. Wir erleben, dass Leute, die einem immer schnell ins Leben sprechen, Zurückhaltung üben. Und Leute, die sich eher die Zunge abbeißen würden, als Konflikte zu provozieren, den Mut finden, Dinge auf ihre sanfte Art zu thematisieren, die Gott verändern möchte. Wir erleben, wie Leute falsches Verhalten nicht lassen wollen und können und andere über Jahre an ihrer Seite bleiben. Manchmal hinweisend, manchmal tröstend, aber ganz viel betend. Okay, wir verlassen hinter diese Vorstellung den Weg, auf dem wir uns kurz hineinversetzt haben, der führt in den Himmel. Wir erreichen ihn entweder, wenn Jesus kommt, davon haben wir eben gelesen, oder wenn wir sterben. Und wir können nicht alles so wie wir sind, einfach so mitnehmen in den Himmel. Manche Dinge in mir, in uns allen, müssen sich ändern. Und sie sollen sich auch jetzt schon ändern. Manchmal kann ich nicht sehen, was sich ändern muss. Und dann brauchen wir von Zeit zu Zeit die liebevolle Korrektur von Menschen, die sich nach Gottes Maßstäben richten und es gut mit uns meinen. Wenn du mit Neid, Geiz oder Zornausbrüchen kämpfst, wird das dein Umfeld verletzen und Gott will daran. Er wird uns darauf hinweisen, es wird Probleme geben. Und die sind ein herrlicher Anlass, uns darauf hinweisen zu lassen und uns auf den Weg machen zu Veränderung. Was hat Gott uns denn Gutes gegeben, dass wir da freier werden können, damit die dahinterliegenden falschen Begierden an Kraft verlieren? Er wird andere Menschen dazu benutzen. Und wir sind diese Menschen. Als diese Menschen bilden wir gemeinsam diese Kirche und gehen miteinander um. Und wie wir miteinander umgehen, das kann man Kultur nennen. Und davon reden wir diese ganze Predigtreihe. Jesus hat diese Kultur geprägt. Im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 14 wird Jesus vorgestellt. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, der vom Vater kommt. Er als einziger verkörpert Gott perfekt und zeigt uns, wie er ist, indem er anfassbar, verständlich, einfach ein Mensch ist, praktisch. Und er ist voller Gnade und Wahrheit. Jesus gibt uns beides und wir brauchen beides. Wir brauchen die Wahrheit und Klarheit, um heilig zu leben, weil Gott heilig ist und wir es vom Status zwar, aber vom Leben nicht sind. Und wir brauchen die Gnade, weil Gott Liebe ist und uns trotz unserer Unheiligkeit angenommen hat. Das eine oder das andere wird immer nur die Hälfte sein. Jeder Mensch kann gerechtfertigte Kritik am besten annehmen, wenn sie in einer intakten und wohlwollenden Beziehung geäußert wird. Wahrheit und Annahme. Vielleicht kannst du bei dem Konzept jetzt mitgehen, vielleicht denkst du auch, ja, man braucht beides, aber vor allem. Vielleicht hast du so eine Tendenz, eine von diesen beiden Dingen höher zu gewichten, weil du merkst, wir brauchen das oder ich brauche das oder der andere braucht es auf jeden Fall. Was ist dir vor allem wichtig, wenn du jemandem Rückmeldung gibst, die ihm weiterhelfen soll? Dass es passiert, Hauptsache es ist sachlich richtig. Oder ist es dir sehr viel wichtiger, wie es passiert? Wenn es falsch ankommen könnte, sage ich lieber nichts. Welche Tendenz hast du? Bevorzugst du die Wahrheit, Klarheit und Heiligkeit oder die Annahme, Liebe und Gnade? Vielleicht denkst du, wie kann es liebevoll sein, einem anderen zu sagen, dass es nicht richtig ist, wie er liebt oder lebt? Dann könnte man aber auch fragen, wie kann es liebevoll sein, einem anderen zu verschweigen, wo er Verbesserungspotenzial hat und sich selbst und andere verletzt, weil er nicht nach Gottes Plan lebt. Liebe macht keine Abstriche bei der Wahrheit. Die Wahrheit kann aber nur angenommen werden, wenn sie mir wirklich hilft, wenn sie gesund ist, wahr ist, wenn dahinter ein ehrliches Interesse an mir steht und nicht nur an der Sache. Ich liebe praktische Dinge. Jetzt kommen noch ein paar. Ihr dürft gern mitschreiben. Wenn es darum geht, gerechtfertigte Korrektur anzunehmen. Angenommen, jemand weist mich auf etwas hin, was bei mir nicht in Ordnung ist. Dann macht Gottes gute Nachricht unser Herz bereit dafür, gut mit diesen Hinweisen umzugehen. Das könnte so aussehen. Wenn ich kritisiert werde, habe ich innerlich zu kämpfen. Aber es ist nicht absolut notwendig, dass ich mich selbst für eine gute und in allen Dingen leistungsstarke Person halte, dass ich in Ordnung bin. Meine Identität liegt nicht in meiner Leistung oder Performance begründet, sondern in Gottes Liebe zu mir in Christus. Daher bin ich in der Lage, mich um der Sache willen einer sachlichen und wertschätzenden Feedbackkultur zu stellen. Weder halte ich mich für unangreifbar, noch führen mich kritische Anfragen an mein Verhalten hinein in eine Negativspirale. Wenn ich gerechtfertigte Kritik bekomme, das wird passieren, dann ist es wichtig, direkt ins Gebet zu gehen mit Gott. Hilf mir zu sehen, was hieran wahr ist. Hilf mir gut, damit umzugehen. Wir müssen das nämlich prüfen, weil nicht alles richtig ist, was die andere Person sagen wird, sehr wahrscheinlich. Und doch wird ein wahrer Kern drin sein. Prüf das. Versuch zu erkennen, was die Wahrheit ist, was Gott dir dadurch sagen möchte. Und dann ist es wichtig, umzukehren. Vielleicht ist das so ein kleines Ding, das man einfach so ändern kann. Super, herzlichen Glückwunsch. sehr oft steckt eigentlich was viel Größeres dahinter. Und das ist wichtig, den Weg zu beginnen, zu gucken, warum habe ich mich denn eigentlich so verhalten, was steckt dahinter und wie kann Gott mich davon befreien. Hier ging es ums Annehmen, jetzt eher was ums Geben. Einander durch Hinweise helfen, Gott ähnlicher zu werden. Was ist wichtig, wenn wir Rat geben und korrigieren in einer Kultur der Gnade? Wenn ich das tue, dann auch nach einer Zeit des Gebets für die Situation um Weisheit, Offenheit, Liebe und Wahrheit. Wenn ich das tue, dann demütig, nämlich in dem Bewusstsein, dass ich selbst meine Fehler habe. Sonst ist es von oben herab, macht's falsch, macht's dem anderen richtig schwer, das anzunehmen. Geduldig. Oft liegen, habe ich schon gesagt, manchmal sind es größere Themen, die dahinter liegen, auch manche im innersten Kern des Menschseins. Hier dauert Veränderung besonders lang. Ist nicht einfach, mach's mal anders. Manches schon, manches nicht. Liebe zeigt sich in langem Atem und an der Seite zu bleiben. Die Motivation soll sein aus Liebe zum anderen. Ruhig, biblisch. So oft haben wir unsere Gedanken und unsere Dinge, die uns wichtig sind, aber ist es denn auch Gottes Wille? Ist es Gottes Maßstab? Wenn ich das tue, dann auch begründet, dass ich dem anderen helfe zu sehen, warum ich das tue. Und respektvoll in dem Sinne, dass ich dem anderen Gelegenheit gebe, darauf zu antworten. Nicht nur die Info droppen und gehen, sondern fragen, ich sehe das so, wie siehst du das? Dem anderen einfach Gelegenheit geben, darüber ins Gespräch zu kommen. Das ist Ausdruck von Liebe. Jetzt gibt es Leute unter uns, für die habe ich was, für die mit der Tendenz, alles andere lieber zu tun, als jemandem auf der Basis von Gottes Wort ins Leben zu sprechen. Jesus sagt in Lukas 17, Vers 3, dass wir es machen sollen. Seht euch also vor, wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht und wenn er Reue zeigt, vergib ihm. Schlag nicht ewig drauf ein, darum geht es nicht, sondern hilf dem anderen. Gib ihm die Info. Wir sind füreinander verantwortlich. Vor 2 Wochen durfte ich darüber reden, wie wir einander positiv, ermutigend ins Leben sprechen, wie wir das machen können. Das ist so cool, das gehört dazu. Und wir haben dafür die Basis, weil wir alle Geschwister sind, als Kinder eines Vaters. Wir haben eine Verantwortung füreinander. Das ist die Basis dafür, dass wir einander ins Leben sprechen dürfen. Ich habe aber auch gesagt, es gibt unterschiedliche Grade von Verantwortlichkeit. Und ich glaube, es ist, ja, wir müssen nicht in jedem Fall ins Leben der anderen Leute sprechen, sondern 2 Dinge sind besonders wichtig. Ich werde um Rat oder Einschätzung gefragt. Ich habe das Mandat bekommen. Jemand bittet mich um seine Einschätzung, dann bitte mach es. Oder durch deine Rolle als Freund oder Leiter. Dann hast du eine gesteigerte Verantwortung. Dann frag dich, ob das deine Rolle ist, das zu tun. Jetzt gibt es aber auch die, die das eher zu oft und zu lieblos machen. Für euch habe ich ein paar Prüffragen. Muss es gesagt werden? Muss es von mir gesagt werden? Und muss es jetzt von mir gesagt werden? Ich sage sie nochmal, für die Leute, die da schnell dabei sind. Ja? Die anderen, diese Fragen sind nicht für euch. Muss es gesagt werden, muss es jetzt, muss es von mir gesagt werden von mir oder muss es jetzt von mir gesagt werden? Man könnte noch so viel mehr sagen. Jesus sagt dazu auch ein paar Dinge, erstaunlicherweise mehr als zu Kirchenstruktur oder so Sachen, weil er weiß, wir als Gemeinschaften werden mit Sünde zu kämpfen haben. Wir müssen damit umgehen. Da gibt er uns Rat. Wenn du Jesus bisher nicht folgst, in dem Moment, wo du das tust, wirst du automatisch Teil einer Gemeinschaft, die sich gegenseitig helfen soll, auf liebende Weise immer herrlicher zu werden. Streck dich gerne danach aus und gestalte das mit. Wenn du gerade anfängst, diesen Weg zu gehen, lass dich nicht entmutigen von all dem, was dir auf einmal auffällt, was nicht in Gottes Willen ist. Lass dich ermutigen und stärken und geh weiter. Wenn du schon lange an Jesus glaubst und merkst, dass sich im Moment nicht so viel verändert, dass du irgendwie stecken bleibst, dann frag doch mal Gott, wo er Veränderungspotenzial bei dir sieht, was er gerne anstoßen würde. Bitte ihn. Er macht es sehr gerne. Frag ihn, du kannst aber auch andere Menschen fragen. Das wird Spannung und Entwicklung in dein Leben bringen. Wenn du die Tendenz hast, Wahrheit gegenüber Liebe auszuspielen, bitte Gott inständig, dass er dir mehr Liebe gibt. Das ist so wichtig. Wenn du die Tendenz hast, Liebe gegen Wahrheit auszuspielen, bitte Gott, dass er zeigt, wie heilig er ist und wie schön Heiligkeit ist. Wenn du überhaupt wenig Interesse an deinen Geschwistern hast, dann bitte Gott, dass er sie dir gibt. Und wenn du Zeit mit ihnen verbringst, kann es gut sein, dass dieses Interesse auch wächst. Ich komme zum Schluss. Gott liebt es, durch die Kirche zu zeigen, wie er ist, nämlich total gut. Und er hat uns durch das Opfern von Jesus jetzt endlich bei sich. Er liebt uns, hilft uns, uns zu verändern. Und das tut er im Rahmen seiner Familie. Wir sollen uns lieben und uns in Wahrheit und Liebe helfen, ihm ähnlicher zu werden, als gegenseitige Mitarbeiter in dieser tollen Rolle. Du bist Gott so viel wert, dass er dich nicht so lassen will, wie du bist. Und du bist ihm so viel wert, dass er dich so behandelt, wie du es brauchst. Voll Gnade. Lasst uns ihn und seine Gnade feiern. Amen.